Also, essentiell, es geht um meine Bibel, es geht um deine Bibel. Und ich bin überzeugt, weil du dich ja vorbereitet hast, dass du heute deine Lieblingsbibel mitgebracht hast. Ich setze es einfach mal so in den Raum raus. Wenn es nicht der Fall ist, dann kannst du sie das nächste Mal mitnehmen. Von jetzt weg ist sicher gäbig, wenn du die Bibel dabei hast. Das kannst du nachblättern, anschlagen, Notizen machen, wie du dich auch das immer gewohnt bist. Ich weiss nicht, wie dein Verhältnis zu der Bibel ist. Vielleicht denkst du, was soll ich mit der Bibel anfangen? Ich habe doch den Heiligen Geist in mir inne, der redet zu mir und der führt mich, der lehrt mich in alle Weisheit, in alle Wahrheit inne. Kann eine Variante sein, oder du sagst, du, ich finde irgendwie einfach keinen Zugang, ist für mich ein Buch mit sieben Siegel. Oder du sagst, hey, das ist mein Lieblingsbuch, es ist nicht umsonst ein Bestseller, weil ich habe daheim 10 Ausgaben mit verschiedenen Übersetzungen und bist ein aktiver Bibelleser. Ich habe 2-3 Bibeln mitgenommen, die mein Leben gestreift haben oder bereichert haben. Ich weiss noch gut, meine erste Bibel habe ich von den Eltern geschenkt bekommen, auf Weihnachten. Das war so eine rote, dicke, lauter Übersetzung. Ich habe den Zugang nicht so gut gefunden. Ich habe mir dann später eine Hoffnung für alle gewünscht. Die hat nachher so einen schönen Ledereinband gehabt und vorne irgendwie so ein gestricktes Muster drauf. Ich weiss, das ist komisch, ist aber so. Und habe dann anhand vom guten Start versucht, mich da in die Bibel hineinzubewegen und Gott besser kennenzulernen. Die beiden Bibeln habe ich nicht mehr. Aber nachher geht es weiter. In meinem jungen Erwachsenenalter habe ich nachher die gekauft. Die Thomson Studienbibel mit einem Goldschnitt. Natürlich. Hat müssen sie. Ich habe die geliebt. Ich habe sie geschätzt. Vor allem, es hat so viel Querverweis drin. Es hat ein Kettenverzeichnis, so, wo du richtig kannst abtauchen und kannst herausfinden, was noch quer und rum steht. Ich habe die mega gebraucht, vor allem in meiner Jungschi-Zeit, wo ich Jungschi-Leiter war, zum Andachten vorbereiten. Ganz eine wertvolle Bibel. Dann bin ich ins Studium gegangen, bin Theologie studieren und dann hat es eine Aktion für die Studenten. Eine Genfer Studienbibel, die hat nachher so ausgesehen. Ja, da hat es ganz viel drin, da merkt man, haben wir viel studiert damit. Und viele von meiner Klasse haben dann die Aktion wahrgenommen, haben sich eine Bibel zugetan, so eine Genfer Studienbibel. Und was ich da ganz lässig gefunden habe, das hat da unten immer noch so Erklärungen drin. Oder? Also du liest nicht nur und wenn du es nicht checkst, dann kannst du einfach unten durch noch ein bisschen Text lesen, in der Hoffnung, dass du nachher besser draus kommst oder mehr verstehst davon. Ich habe dir vor allem im Studium für meine persönliche Beziehungspflege mit Gott gebraucht. Ja, genau, das war das Studium. Und nachher bin ich in den Gemeindienst gegangen und dann habe ich mir die gekauft. Neues Leben, die ist jetzt nicht mehr ganz so nah am Text wie die beiden. Aber da liebe ich es einfach, die ist auch momentan meine persönliche Lesung. Da liebe ich es einfach können zu lesen, so süffig können lesen, Fürsti können zu lesen, ohne dass du ständig irgendwie am Holpern bist und musst Begrifflichkeiten anschlagen. Die schätze ich mittlerweile auch sehr. Und auch die, die es von dieser Reihe auch noch gibt, die Neues Leben als Studienbibel. Da hat auch wieder ganz wertvolle Kommentare. Und ich finde sie wertvoll, Kommentare unten drin, eben nicht nur, die mich theologisch weiterbringen, sondern sie sprechen mich immer direkt an. Also sie fordern einen direkt raus und das finde ich, ja, das ist gut, wenn mich auch wieder mal jemand ein bisschen piekset. Und darum schätze ich die Bibel auch ganz sehr, die Studienbibel vom Neues Leben. Und so wie ich jetzt meine Bibel da verschiedene, in verschiedenen Lebensphasen habe, gehe ich davon aus oder denke ich, dass du auch schon die eine oder andere Bibel einmal mit der gearbeitet hast. Und jetzt haben wir die Bibel zum Thema. Wir haben die Bibel essentiell meine Bibel. Also es geht nicht nur ums Essen, sondern es geht um die Bibel im Ganzen inne und wie wir Gott begegnen. Es geht eigentlich nicht so sehr um die Bibel selber, welche Übersetzung hast du jetzt da drin, sondern vielmehr werden wir darüber reden, wer hinter der Bibel steht. Wenn ich in der Bibel lese, treffe ich mich nicht mit dem Buch, sondern ich treffe mich mit dem Autor, wo das Buch geschrieben hat. Ich treffe mich mit Gott höchstpersönlich. Und genau das ist das Anliegen mit dieser Predigtreihe, mit dem Essentiell. Wir möchten in der Beziehung mit Gott möchten wir investieren, möchten in seinem Wort, in seinem Liebesbrief, den er uns gegeben hat, möchten wir immer besser kennen und verstehen lernen. Gerade auch in Zeiten, wo es rund um uns herum häschert, wo Verschiedenes läuft. Wir haben das letzte davon gehabt, Lukas 21, das ist die Rede von Krieg, von Hungersnöten, von Erdbeben, von Seuchen. Und da muss man etwas sagen von dem, was wir nicht haben. Wir haben alles, es ist alles da. Es sind turbulente Zeiten. Und in diesen Zeiten wieder können erden, können in die Bibel gehen, da drin wieder lesen, in Gottes Wort und Gott begegnen. Bibel lesen, lesen in Gottes Wort hat immer mit Beziehung zu tun. Und im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, Vers 12, dort heisst es, wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, dann hat er uns das Recht gegeben, Gottes Kinder zu sein. Spürt ihr die Beziehung, die da ist? Gott, unser Vater und wir sind seine Kinder. Es ist ein Kind Gott, eine Gott-Kind-Beziehung, die da beschrieben ist. Und als Gottes Kind haben wir Vorrecht. Und ich möchte die drei Vorrechte mit euch geschwind anschauen. Wir haben das Vorrecht, dass die Schuld vergeist. Jesus, der am Kreuz für meine Schuld gestorben ist, ich kann die bei ihm abladen, ich kann die bei ihm deponieren. Es kann dann schon wieder jemand sagen und sagen, aber du hast doch dort und das hast du nicht richtig gemacht. Und dann kann ich sagen, ja, das stimmt, das ist richtig, aber es ist mir vom Kreuz her, es ist mir von Jesus her vergeben. Ein riesen Privileg, das wir haben. Ein anderes grosses Privileg ist, dass ein mega Erbe, ein grosses Erbe auf uns wartet, als Gottes Kind. Jetzt nicht lieblich gesprochen, ich weiss nicht, wer von euch vermögende Eltern hat, das ist nicht jedem gegeben. Aber was definitiv ist, als Gottes Kind haben wir noch ein viel grösseres Erbe in Aussicht. Nämlich, dass wir in der Ewigkeit, wenn wir mal nicht mehr auf dieser Erde sind, wenn wir die menschliche Hülle abgelegt haben, dass wir nachher für immer, also für ewig, bei Gott werden sein und mit ihm Gemeinschaft haben. Ich lebe richtig gerne auf dieser Welt. Und in den letzten 3 Jahren ist mir, nicht in den Zürich, ich bin in Zürich-Oberland, grundsätzlich. Und als ich wieder durfte, zurückkommen ins Zürich-Oberland, nach irgendwie gefühlt 15, nein, nicht gefühlt, nach 15 Jahren Ewigkeit, ist das wie, es ist ein Heiko, das Zürich-Oberland ist einfach, dort ist es am schönsten. Es ist so schön. Und ich kann mir nicht so megamässig vorstellen, dass es noch schönere Orte gibt. Aber die schon viel gereist sind, die können sagen, Christian, halt den Ball flach, es gibt noch ganz viel Schöneres. Und dann sage ich es dir, es gibt noch viel Schöneres. Es gibt noch viel Schöneres, nämlich die Ewigkeit im Himmel, bei unserem Vater im Himmel. Mega. Ein mega Vorrecht als Kind von Gott. Und ein ebenso starkes Vorrecht, das wir haben, ist nicht nur, dass wir ein Erbe haben, irgendwann einmal im Himmel, bei der einen ist es vielleicht ein bisschen näher als bei der anderen, aber was auch ein Vorrecht ist, dass Gott im Hier und Jetzt da ist. An meiner Seite. Er ist an meiner Seite jederzeit. Nicht erst dann, wenn wir bei ihm im Himmel sind, sondern jetzt schon, in meinem Alltag hinein. Das sind die mega drei Mega-Vorrechte, die uns als Gotteskind zugesprochen sind. Und die finde ich einfach einmal der Hammer. Und wie jede Beziehung, wir kommen vom Beziehungsbegriff her, Gott, der Vater, wir, seine Kinder, wie es in jeder Beziehung ist, lebt es davon, dass wir Zeit miteinander verbringen. Das ist in jeder Beziehung auf dieser Welt so. Eine Beziehung lebt von Begegnung. Eine Beziehung lebt davon, dass wir vertraute Gespräche miteinander führen. Und wenn das wegfällt, wenn man das wegnimmt, wenn die vertrauten Gespräche nicht mehr stattfinden, wenn Begegnungen ausbleiben, siehe Corona-Zeit, wo es einfach nicht mehr so gegangen ist, man merkt, man ist nachher nicht mehr so nah dran, man distanziert sich. Wenn die Gespräche ausbleiben, dann macht das etwas mit der Beziehung. Man wird sich vielleicht sogar ein bisschen fremd. Und man weiss immer weniger, was der andere beschäftigen tut. Und genauso ist es auch mit der Beziehung zu Gott. Die Frage ist nur, wie kann ich denn mit Gott in einer Beziehung leben? Und genau da ist die Bibel ein entscheidender Faktor. Zu dieser Beziehung, zu dieser Gottesbeziehung gehören 2 Faktoren. Gott, gern nehme ich ein Bild vom Vogel, von einem Vogel zur Hilfe. Der Vogel, logischerweise, hat 2 Flügel, gell? Und wenn er nur einen Flügel hätte, dann würde er eine Bruchlandung anlegen. Er kann nicht mit einem Flügel fliegen. Das Flugzeug kann auch nicht mit einem Flügel fliegen. Es geht einfach nicht. Du brauchst zwei Flügel. Da haben wir ihn. Genau. Und sonst funktioniert das Spiel nicht. Ähnlich ist es mit der Gott-Kind, mit unserer Gott-Kind-Beziehung. Der eine Flügel ist wie so das Gebet, wo es darum geht, wie können wir mit Gott reden. Und auf der anderen Seite geht es darum, wie redet Gott zu mir. Die zwei Faktoren haben wir drin. Also wie rede ich mit Gott? Ich rede mit Gott, genau, das ist das Gebet. Er hört zu. Und dann gibt es die andere tragende Fläche, die heisst, Gott redet zu mir und ich höre ihm zu. Das ist so ein Zweiklang, den du nicht kannst voneinander trennen. Und wir mit dieser Serie essentiell schauen darauf, wie redet Gott mit mir? Wie kann ich auf ihn hören? Und ich stelle mir das immer ein bisschen so vor, wenn ich die Bibel aufschlage, ist Gott auf der anderen Seite und redet wie zu mir. So wie, ja, du kannst da drin rein und eigentlich so vis-à-vis ist Gott. Ich könnte auch so die Bibel lesen, dann habe ich es physisch vor Augen auch. Aber wenn ich die Bibel lese, dann redet Gott durch die Bibel zu mir. Und das ist nicht irgendwie eine Romanze, ein Krimi oder ein Themenbuch, ein Sachbuch, das ich lese. Nein, wenn ich die Bibel lese, beschäftigt mich die Frage, Gott, was willst du mir sagen? Was willst du mir durch dein Wort jetzt heute an diesem Tag sagen? Und wenn Gott durch die Bibel zu mir geredet hat, dann möchte ich ihm eben nachher eine Antwort geben. Dann möchte ich mit ihm ins Gespräch kommen. Ich möchte ihm sagen, was mir aufgegangen ist oder wo ich noch Fragen habe. Ich möchte ihn um Unterstützung bitten, um das umzusetzen, was ich jetzt gelernt habe. Und so lebe ich aktiv die Gott-Kind-Beziehung. Natürlich gibt es noch andere Kanäle, wie man mit Gott, wie Gott zu uns kann reden kann. Durch die Natur und die Schöpfung, durch Ereignisse in unserem Leben, durch Träume und Eindrücke. All das nutzt Gott auch, um zu uns zu reden. Aber am allermeisten redet er wirklich durch die Bibel. Er redet vor allem durch die Bibel zu uns. Und Jesus selber sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Im Matthäus-Evangelium können wir das nachlesen. Überlegen mal kurz, was Jesus da effektiv sagt. Er sagt, okay, wir sind bedürftig, ja, wir brauchen Nahrung, mein Körper braucht Brot, aber genauso, oder wenn nicht noch mehr, braucht mein innerer Mensch, braucht die Nahrung von Gott her. Das ist meine Versorgung für mich selber, in der Gott zu mir redet. Das ist Gottes Wort, das mir gut tut und mich stärkt und mir im Alltag begegnet. Und in dieser Predigtserie, wenn wir miteinander neu entdecken, wie die Stärkung an unserem inneren Mensch, an der Seele, kann aussehen und was das für Auswirkungen auf meinen Alltag hat. Und das ist mein Wunsch, das ist mein Gebet für diese Serie. Wir wollen Schritt für Schritt lernen oder vielleicht wieder neu entdecken, neu motiviert werden, wie Gottes Wort dir in deine tägliche Nahrung kann sein. Und wenn ich es aufgenommen habe und in meinem Alltag kann mitnehmen, so dass es mir noch eine Kraft gibt und ich in der Gottesbeziehung kann wachsen. Und ich lade dich ein, während dieser Predigtserie es mit mir zusammen oder als Gemeinschaft oder als Kleingruppe, Hauskreis, wo du unterwegs bist, das Markus-Evangelium miteinander durchzulesen. Das ist das kürzeste Evangelium. Wir kommen nicht ganz durch in diesen 6 Wochen, aber wir werden einen Grossteil vom Markus-Evangelium lesen. Ich habe hier eine Einteilung mitgebracht, die sieht so aus. Die könnt ihr Leute hinten auf, könnt ihr gerne mitnehmen, hat für jeden Tag eine Bibelstelle, so 10, 15 Verse, die man liest. Und dann kann man da nachher meine Gedanken aufschreiben. Und man kann ein Gebet als Antwort aufschreiben. Und wir wollen einfach auch in dieser Zeit rein, miteinander zusammen Bibel lesen oder jeder für sich Bibel lesen. Genau, das ist so ein bisschen das, was uns begleiten darf. Ich habe jetzt einfach mal die erste Woche ausgedrückt. Das kommen nachher einen weiteren Abschnitt noch dazu. Es hat nicht irgendwelche Bemerkungen drauf oder Kommentare, sondern so, dass wirklich du und Gott, ihr zwei, miteinander. Genau. Gedanken habe ich gesagt, das Gebet habe ich gesagt, richtig. Okay. Und heute ist der erste Tag von dieser Kampagne, wo wir anfangen können. Du kannst starten, wenn du möchtest. Du musst nicht. Aber wenn du etwas möchtest lernen oder einüben, dann lade ich dich herzlich ein, die Möglichkeit neu zu nutzen. Ich lade dich ein. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Mir bringt es manchmal etwas, wenn ich einen gewissen Druck habe, wenn ich weiss, andere warten auf mich und sind am gleichen Thema dran. Und darum haben wir lange überlegt, ob ich jetzt das sagen soll oder nicht sagen soll. Aber ich habe beschlossen, am Montag am Morgen um 6:30 hier in der Bibel zu lesen, also nach dem Schema. Und wer sich gerne möchte anschliessen, um 6:30 im Auto hinzukommen und miteinander die Bibel zu lesen oder jeder für sich die Bibel zu lesen, ist herzlich dazu eingeladen. Morgen startet es. Guten Start in die Woche mit Markus 1, Vers 1 bis 11. Herzliche Einladung oder auch bei dir daheim, so wie es für dich ist. Genau. Essentiell ist nicht nur eine Predigtserie oder eine Kampagne, sondern eben, Nati hat es gesagt, hat viel auch mit Essen zu tun. Essentiell. Und was ist richtig wichtig beim Essen? Ich habe mal da etwas mitgenommen, was richtig wichtig ist beim Essen. Vermeintlich. Ich bringe ja immer Sachen zum Essen, gell? Das wissen wir mittlerweile. Richtige Ernährung heisst, es braucht irgendwie so eine feine Schocke. Das ist aber wirklich fein. Glaubt ihr? Ihr könnt auch essen, wenn ihr wollt. Ja, no. Ihr könnt schon früher kommen, wenn ihr wollt. Oder zur richtigen Ernährung gehört ein Knoppers oder ein zwei. Hä? Ja, die Guetzli sind, oder irgendein Pack Guetzli. Ich habe jetzt die Früchte vergessen, Entschuldigung. Früchte gehören auch zum Essen. Äpfel, Birnen, was haben wir da? Und ein kleiner Sack Leckerli, ist auch noch fein. Das ist nicht zu essen, aber das kannst du das ganze Jahr essen. Das schon. Leckerli kann man immer essen. Also, gell, wenn es dich lustig, dann kommst du einfach führen. Also, Wort Gottes, Bibel und Essen, das gehört irgendwie zusammen. Oder? Also, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das jetzt nicht Grundnahrungsmittel sind und dass das nicht die allergesündeste Ernährung ist, die wir würden pflegen. Zwischendurch mal irgendwie etwas essen, das kann man schon machen. Doch wenn ich so Sachen esse, dann nehme ich mir meistens gerade Sitz und das geht nebenher. Oder dann bist du irgendwie etwas am Scheffeln, im Kompi töckeln oder etwas, was auch immer am machen und dann esse ich nebendran ein Leckerli oder ein Knoppers oder ein Pack Guetzli oder ein Guetzli wenigstens mal. Fangen wir mal mit einem Guetzli an. Genau. Aber es ist alles so quick, oder? Es ist so schnell. Es gibt auch Quick Soup, also ja. Ich glaube, ihr spürt es, oder? Aufs Essen bezogen heisst das, so ein bisschen die Ernährung. Ich schmeiße irgendetwas in die Pfanne, egal ob auf den Buchs, Fertigfood oder das Möni für den Steamer. Man sitzt geschwind am Tisch, schlingt etwas ab und geht nachher anschliessend wieder seine eigenen Themen an, Aufgaben, Verpflichtungen. Das Motto, ich verpflege mich mit dem Nötigsten. Wenn ich das auf die Bibel beziehe, das Bibellesen beziehe, heisst das, ich lese kurz die Tageslosung, die heute vorgenommen ist. Irgendwie, genau, die habe ich auf der App. Oder ich nehme geschwind mein Andachtsbuch für, lese Gedanken, die für den Tag heute vorgegeben sind. Und wenn ich Zeit habe, kann ich unten durch an die Bibelstelle nachlesen oder den Bibelabschnitt. Aber meistens lange es ja nicht, weil ich bin ja knapp dran. Ich bin jetzt ein bisschen am Karikieren, verstehe. Tun wir nachher da nicht einen Strick draus drehen, gell? Aber das wäre so ein bisschen die Quick-Ernährung aufs Bibellesen bezogen. Aber wenn wir richtig essen wollen, bewusst essen, dann nehmen wir uns auch bewusst Zeit. Oder? Das läuft nicht einfach irgendwie nebenher. Und die Ernährungsberater sagen dir, heutzutage mindestens einmal am Tag musst du richtig anhocken und eine anständige Mahlzeit zu dir nehmen. Ich glaube, früher waren es zwei oder drei gewesen. Heute sind wir schon bei einmal. Soll es lange? Aber einmal am Tag musst du einfach anhocken. Und eben nicht nur anhocken, sondern dich einrichten und genussvoll etwas essen. Nicht das essen, sondern etwas Richtiges essen. Genau. Aufs Essen bezogen wiederum heisst das, dass ich liebevoll, vielleicht teilweise auch etwas Aufwendiges gekocht wird. Man setzt sich zusammen am Tisch, freut sich auf die Zeit am Tisch und auf die Gemeinschaft und auf den Austausch. Und vielleicht lässt man sich zusätzlich gut gehen mit einem Glas Holundersirup. Ich habe heute bewusst einen Holundersirup genommen. Oder ich nehme mir ganz, das Motto ist da, ich nehme mir ganz bewusst Zeit. Ich esse und ich geniesse. Aufs Bibellesen bezogen heisst das, ich hocke an meinen Lieblingsplatz, den ich vielleicht extra eingerichtet habe, wo vielleicht noch ein schönes Blümchen ist, wo ein Kreuz ist oder wo ein Kerzchen ist, das ich anzünden kann. Wo einfach dort, wo du gerne die Bibel liest. Dort nimmst du die Bibel zur Hand, liest drin, stellst dir Fragen dazu und hörst, was Gottes Geist deinem Geist sagen tut. Du notierst den Gedanken und schliessest die Zeit mit einem Gebet ab. Welche Art ist deine Essens- oder Bibellesezeit? Wie gestaltest du sie? Sowohl die Essens- wie auch die Bibellesezeit sind angefochten und sie sind bedroht. Gerade in einer Zeit, wo alles schnell muss gehen. Da sind wir froh, wenn wir eben Fast Food haben, wo es zügig geht. Das darf auch mal sein. Sicher. Soll aber nicht die Regel sein. Wenn wir richtig essen wollen, dann müssen wir anhalten und uns Zeit nehmen. Und genau das ist der eine Punkt der heutigen Predigt. Ich muss anhalten. Ich muss einen Stopp einlegen. Und wenn ihr die Füße da oben beachtet, die stehen parallel zueinander. Wenn die Füße parallel zueinander stehen, dann laufst du nicht. Dann stehst du still. Dann hast du angehalten. Und genau das ist der Punkt, der erste Punkt, was wir machen wollen, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir mit ihm in Beziehung sind, wir halten an. Wir wollen nicht so eine Quicksuppe oder eine Schnellbleiche mit Gott haben oder eine Schnellbegegnung, sondern wir wollen anhalten, wir wollen innehalten und dem Gott, nochmal die Vorrechte, die wir haben, verinnerlichen und sagen, ja Gott, du heiliger, grosser Gott, wo mir so viel Vorrecht ist, dir will ich begegnen und du bist es wert, dass ich mir die Zeit rausnehme. Wir wollen anhalten, wir wollen Boxenstöpfe, eben nicht nur Boxenstöpfe einlegen, sondern immer uns auch Zeit nehmen. Und dazu möchte ich mit euch jetzt einen Bibeltext anschauen von Jesus. Die meisten von euch haben die Bibel wahrscheinlich eben da, wie ich gesagt habe. Und ich könnte schon mal das Markus-Evangelium aufschlagen. Und ich möchte bewusst schauen, wie Jesus angehalten hat. Es haben dann noch ganz verschiedene andere Menschen in der Bibel immer mal so einen Stopp eingelegt, haben innegehalten. Aber ich will bewusst bei Jesus anschauen heute Morgen, weil es geht um ihn und er ist schliesslich unser Vorbild. Markus 1. Wir haben, genau, vielleicht noch voraus, wir haben vorher denen gesagt, es ist für uns nicht immer einfach anzusitzen und uns Zeit nehmen zum Essen. Jesus hat das auch erlebt. Vielleicht noch viel stärker als wir. Da ist er 28 oder 30 Jahre hat er gelebt und dann hat sein öffentliches Arbeiten angefangen, sein öffentliches Auftreten. Und genau davon lesen wir am Anfang des Markus-Evangelium. Man lesen, wie er die ersten vier Jünger berufen hat, wie er die zu sich geholt hat, wie sie am See Genezareth entlang gelaufen sind. Und im Vers 21 steht dann, dass er am Sabbat, wie üblich, in die Synagoge gegangen ist, also es ist normal gewesen, Jesus ist in die Synagoge gegangen und das ist sein erstes öffentliches Auftreten gewesen. Und dort hat er einen Mensch von einem Dämon befreit. Und das ist natürlich wie ein Lauffeuer durch die Region und durchs Dorf durchgegangen. Hey, da ist einer, der hat den Geist austrieben, den Dämon austrieben und dann noch. Am Sabbat. Geht gar nicht. Also, sie sind heimgegangen nachher am Synagogenbesuch zum Petrus, der hat in Kapernaum gewohnt. Und weil seine Schwiegermutter krank war, hat Jesus seine Schwiegermutter noch geheilt. Und das ist nachher auch. Er hat sich verbreitet im Dorf. Man hat es dann gewusst davon, das war das Gespräch. Und dann ist das passiert, was wahrscheinlich sich niemand so vorgestellt hat. Ab dem Vers 32 lesen wir nachher dann. Am Abend nach Sonnenuntergang brachte man alle Kranken und von Dämonen besessenen Menschen zu Jesus. Weil das hat man erlebt, die zwei Bereiche hat er im Griff, mit denen kann ich zu Jesus kommen. Und bei den Juden hört ja der Sabbat erst am Sonnenuntergang auf. Bis dahin machen sie eigentlich nichts. Sie bewegen sich so wenig wie möglich, sie kochen so wenig wie möglich, sie arbeiten sicher nicht. Genau. Aber bei Sonnenuntergang ist nachher Post abgegangen. Die ganze Stadt ist irgendwie vor dem Haus von Petrus versammelt. 600 bis 1000 Leute. Anscheinend soll Kapernaum dort mal gezählt haben an erwachsenen Leuten. Wir müssen uns das vorstellen, dass sehr viele von diesen Leuten einfach da vor dem Haus von Petrus gewesen sind. Das sind recht viele Leute. 600 bis 1000. So. Vor einem Haus. Nicht in einem Fußballstadion, sondern vor einem Haus. Es ist etwas passiert, was sie noch nie gesehen haben, was sie noch nie erlebt haben, was sie noch nie gehört haben. Einer ist in der Synagoge auftreten, wo er können heilen, wo er können Dämonen austreiben, hat können das Wort Gottes auslegen, so wie sie es von ihren Schriftgelehrten noch nie gehört haben. Und sie sagen jetzt zu Jesus, hey, heil den. Und Jesus hat nur zu, der muss auch heilen und der muss auch heilen. Und Jesus hat geheilt und er hat geheilt und er hat geheilt und geheilt und geheilt und geheilt. Er ist voll dran gewesen. Und sind immer mehr dazugekommen. Und ich weiss nicht, ob er fertig geworden ist an dem Abend. Ich denke es nicht. Aber irgendwann ist er ins Bett gegangen oder ist schlafen gegangen. Und dann nach einigen Stunden Schlaf passiert Folgendes im Vers 35. Ganz früh, es war noch Nacht, ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um zu beten. Ja, auch Jesus hat es nötig zum Beten. Auch Jesus hat es nötig zum Innehalten, zum Anhalten. Nach dem Abend mit viel Programm, mit Action, heilen, arbeiten, viele Leute, Mitternacht ins Bett kommen, was sagt denn dein und mein Körper? Nächsten Morgen, der Wecker schellt.
Ja, ein halbes Stündchen geht schon an.
Oder? Aber Jesus hat irgendwie den Wecker nach früher gestellt oder sein innere Uhrchen, wie auch immer. Er ist früh am Morgen oder eben, wo es noch Nacht war, hat er sich aufgemacht und hat Beziehung zu Gott, zu seinem Vater gesucht. Es war noch völlig dunkel. Er ist angehockt, er hat angehalten, er hat reingehalten. Und dann geht es weiter. Er ist jetzt also da ein bisschen weg vom Schuss. Und unten beim Haus von Petrus kommen bereits wieder in aller Herrgott früh am Morgen die Leute schon wieder. Mit weiteren kranken Menschen. Und ab dem Vers 36 lesen wir nachher, später suchten sie ihn, also die Jünger, Simon und die anderen. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Alle stehen schon wieder beim Haus zu und bringen dir Kranken, die du sollst heilen. Was machst du da in der Einsamkeit draussen? Jesus, du wirst gebraucht. Nicht da irgendwie, verrissen, einsam. Du wirst gebraucht, Kapernaum, los, auf geht's. Und was erlaubst du dir eigentlich, einfach so abzuhauen? Dein Auftrag ist jetzt in Kapernaum. Hey, das ist eine Mega-Kampagne, die jetzt kann laufen oder Bewegung, die kann in Szene gesetzt werden. Und wenn du die Leute enttäuschst, dann ist nachher der Lauf vielleicht vorbei, dann ist es passiert. Du interpretierst. Kurzer Szenenwechsel in deinen und in meinen Alltag. Ist es damals, vor 2000 Jahren, nicht genau gleich gewesen wie heute? Alle wollen etwas von einem. Überall zehren zu einem. Wir haben Termine, Terminkalender sind voll, sowohl den Tag durch im Geschäft wie auch am Abend privat. Die Kinder wollen etwas, der Ehepartner, der Chef. Und je nachdem, was du für ein Mensch bist, bist du immer und überall dran. Und wenn dann noch Zeit übrig bleibt, dann ist dann schnell mal der Fernseher angestellt oder Social Media noch ein bisschen gepflegt oder man ist noch am Sport dran oder hat ein spannendes Buch zur Hand, das man noch lesen will. Ich denke, in der Zeit von Jesus war es gar nicht so viel anders gewesen. Vielleicht einfach anders, wo der Tag gefüllt hat, aber es war auch eine sehr beschäftigende Zeit gewesen. Es hat auch bei Jesus viel Arbeit gegeben und die Leute haben ihn bestürmt. Doch am ersten Tag bereits von seinem Wirken, von seinem öffentlichen Wirken, am ersten Tag hat er das verinnerlicht, hat gesagt, anhalten, innehalten, ich brauche das. Zu viel Betrieb, ich brauche irgendwie wieder die Eichung, ich muss wieder und will wieder mich bei Gott orientieren. Ich will zur Ruhe kommen. Ich will nicht aus dem Aktivismus handeln, sondern aus der Ruhe aus das Richtige tun. Nach dem ersten öffentlichen Wirken, nach dem ersten Tag. Das finde ich schon sehr spannend. Nicht irgendwie, er hat eine Woche gewirkt. Weißt du, 6 Tage und am 7. Tag sollst du ruhen. Nach dem ersten Tag hat er angehalten, weil es ihm wichtig ist. Was antwortet Jesus jetzt auf die Frage von seinen Jüngern? Ja. anhalten, ist Jesus zentral wichtig. Genau. Seine Antwort ist, wir müssen auch in die anderen Städte gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Ups, da passiert etwas Entscheidendes. Zumindest in dem Non-Stop-Programm, wo es rundum eigentlich nur so rebelt mit Heilen, Heilen und Predigen, klingt sich Jesus aus, nimmt sich Zeit mit Gott und dann gibt es eine erstaunliche Wende. Es geht nicht wieder zurück nach Kapernaum, wo er hergekommen ist, obwohl das eigentlich das Logischste wäre, weil die Leute sind ja dort, der Bedarf ist dort. Er enttäuscht alle wartenden Menschen und verwirrt auch seine Gefolgschaft, seine Jünger, seine Männer, die da mit ihm unterwegs sind. Und er lässt sich nicht von all diesen vorhandenen Erwartungen treiben, sondern lässt er bewusst auf Gott, indem er angehalten hat. Es fällt Zitrus raus. Dank seinem Anhalten breitet sich seine Lehre und seine Bewegung noch viel weiter aus. Was wäre echt passiert, und das ist jetzt hypothetisch, was wäre passiert, wenn Jesus wieder zurück auf Kapernaum gegangen wäre und alles hat sich in dem Kapernaum konzentriert? Das wäre vielleicht sicher ein gewaltiges, lokales Feuer gewesen. Aber ob es sich weiter ausbreitet hat, ich weiss es nicht. Wie reagieren wir, wie reagierst du in deinem Leben in Stress- und Drucksituationen? Ich kann doch nicht. Was würden denn die anderen denken? Und ich muss das noch und dort noch. Und da habe ich noch einen Termin. Und dort will ich noch etwas abklären. Und das habe ich auch schon lange machen. Die Leute wollen alle etwas von einem. Von die Kinder, die Angestellten, der Chef, Mitarbeiter, die Lehrer, die Nachbarn, die Freundin, wer auch immer, Partner. Ich kann die unmöglich enttäuschen. Ich kann nicht anhalten, der Zug läuft. TGV. Aber manchmal ist es auch gut, wenn wir einen Regionalzug nehmen. Wo bei jeder Station anhaltet, so das Döstal drauf kreucht zum Beispiel. Oder da die Bahn nehmen. Ist die schön, von Hiwil auf Baumen. Dampfbahn. Einfach mal ein bisschen einen Gang abschalten, einen Gang rausnehmen. Wir können uns die Zeit nehmen, auch wenn wir das Gefühl haben, es geht nicht. Wir können, weil Jesus hat es angemacht. Er hat gewusst, ich brauche das. Und liebe Freunde, wenn es Jesus gebraucht hat, wie viel mehr brauche ich es denn? Wenn Jesus angehalten hat, nach dem ersten Tag von seinem öffentlichen Wirken, wie viel mehr habe ich es nötig, dass ich jeden Tag auch innehalte und Gott frage, was ist heute dran? Was ist, wo soll ich mich investieren? Was darf ich getrost weglassen? Und wo willst du, dass ich meine Energie heute investiere und einsetze? Jesus hat den Mut, nicht wieder nach Kapernaum runterzugehen. Er hat den Mut, all die Leute zu enttäuschen. Er macht einen Richtungswechsel, weil es ihm wieder klar geworden ist oder ja, fokussiert ist, was sein Auftrag ist. Und so schnell sind wir in der Gefahr, uns von den Erwartungen der anderen leiten und treiben zu lassen. Jesus sagt seinen Jüngern, Jungs, mein Job ist ein anderer, als dass die Leute in Kapernaum schreien. Es gibt noch mehr Leute, wo die Botschaft vom Evangelium hören sollen. Jesus hätte bis an sein Leben sein können in Kapernaum bleiben. Er hätte genug zu tun gehabt. Und die Erwartungen an Jesus wären auch immer grösser geworden. Aber das war nicht sein Auftrag. Und genau das hat er in dem Anhalten wieder in den Blick bekommen. Er hat sich ausgeklinkt und Gemeinschaft mit Gott pflegt, mit seinem Vater. Bereits im ersten öffentlichen Wirken von Jesus sehen wir den Wert und die Wichtigkeit von dem Anhalten und Ausklinken. Einfach mal rausstehen, aus dem Trubel raus, mit Gott zusammen sein und mit ihm den Alltag anschauen und besprechen. Wer sich das An- und Innehalten gönnt, der wird erleben, wie Gott ihn führt und mit ihm unterwegs ist. Wir können und müssen das nicht aus uns raus selber machen. Es ist nicht eine christliche Pflicht, doch ich mache es, weil ich merke, dass es mir gut tut. Dass es mir hilft in meinem Alltag, mich auszuklinken, bei Gott zu kommen. Wenn wir sagen, dass wir mit Gott in Kontakt kommen wollen, wenn wir mit ihm Beziehung leben, denn es geht eben ums Anhalten, um immer wieder innehalten. Das ist der erste Schritt. Die Füße parallel zueinander stellen und die Füße ruhig haben, effektiv im wahrsten Sinn vom Wort. Steige einmal pro Tag aus dem Hamsterrad aus, aus dem Alltag raus und glaub mir, Gott möchte dich immer wieder in dem Anhalten inne auch beschenken. Nimm heute mit, Beziehung leben mit Gott fängt mit dem ersten Schritt an, am Anhalten. Ich nehme mir Zeit dafür. Und vielleicht bist du schon lange Christ und du weißt, dass alles eigentlich schon lange. Und du hast vielleicht auch schon bessere Zeiten erlebt, an denen du dir noch mehr Zeit für Gott und für die Stille, für das Bibellesen genommen hast. Und wir wissen, Beziehungen brauchen Zeit. Zeiten von der Gemeinsamkeit. Sonst geht jede Beziehung ein. Und wenn du das in deinem Glaubensleben nicht mehr lebst oder erlebst, dann wundere dich nicht darüber, wenn Gott dir mit den Zeiten auch wie ein Fremder vorkommt. Da kannst du noch so viel Gottesdienst besuchen oder Predigten oder Podcasts hören. Das bringt dann nicht die Hilfe, wenn du nicht anhaltest, wenn du die Zeit nicht nimmst. Wenn du sagst, ich bin zwar Christ, doch ich spüre so nichts. Eigentlich könnte ich gerade so gut ohne Gott leben, dann könnte es damit zusammenhängen, dass du in letzter Zeit kaum mehr angehalten hast. Angehalten hast, bei Gott oder mit Gott an den Tisch gesessen bist und mit ihm im Austausch gewesen bist. Darum nochmal die Einladung zum Bibellesen. Das Blatt da. Für dich persönlich zu Hause oder eben morgen Morgen um 6:30 hier im Gottesdienstsaal. Begegnungen mit Gott und damit schliesse ich. Sie sind essentiell, sie beschenken uns und wir müssen sie fest einplanen, sonst finden sie nämlich nicht statt. Und darum, halt immer wieder an, nimm dir Zeit und lass dich von Gott für deinen Alltag stärken und beschenken. Amen.